Halleluja!
Halleluja!
Hey, was haben wir schon alles gehört heute Morgen? Da schäme ich mich gerade noch etwas zu predigen. Also nicht schämen, aber ich bin so ein bisschen zurückgehalten, wenn ich sehe, was alles schon gehört worden ist. Es war schon zu viel. Es war, vom Gehörten ist es zu viel gewesen. Wir haben Erweckung gehört. Und das, was Thomas gesagt hat, mit dem Singen. Warum machen wir das nicht gerade? Nicht gerade eine Stunde anhängen. Wir müssen das wieder üben. Wir müssen es üben vor Gott, offenbaren. Wo ist Prophetie? Also ich bin richtig geschafft nach diesen Zeugnissen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, Herr, ja, das schreit mein Herz auch. Es ist ein Schreien in mir. Wie, wo, wann? Glauben, verstehen, im Glauben leben, im Glauben gesund sein. Nicht nur bitte, bitte, Herr, mach, sondern in der Autorität können wirksam sein. Es ist ein Schrei, auch letztes Mal, als ich da war, wo wir noch kurz zusammengestanden sind, der Schrei, Herr, Europa, so viel wissen wir von den Theologen, die uns gelehrt haben, gute Erweckungspredigen, das ist so gut, was wir gehört haben. Sie sind verschollen, die guten Predigen. Wir haben heute vielfach Schöfli streicheln und erfreuen. Wirklich, das ist so. Schöfli streicheln und erfreuen. Wenn jemand ein bisschen falsch graset, dann machen wir ein bisschen böse Predigt, dann kommen wir die zurück. Aber wo sind die den Pflug in den Boden hineinheben, pflügen ein neues? Wir haben keine Chance mehr, das lang rauszulassen. Und wenn der Thomas sagt, er hätte gehört, wie er gesagt hat, in 2 Jahren Erweckung. Was heisst denn Erweckung? Erweckung heisst doch nicht einfach, der Herr wird es machen. Er macht es ja sowieso. Er hat doch schon alles da. Am Kreuz auf Golgatha, alles da. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem, wie der Paulus sagt, dass die Leiden offenbar werden an uns, die noch zu erfüllen sind. Das heisst, die Woche, die zurückliegt, bin ich 3 Tage auf Montage gewesen, in Perlen Papierfabrik. Und da haben wir auf alte Maschinen, also alte Maschinen 30 Jahre alt, das sind noch nicht alt, die laufen noch 100, haben wir neu draufgebaut. Elektromotoren, die auch Öl brauchen und so. Und dann funktioniert das Ding nicht. Da ist so eine neue Maschine, mehrere 100'000 Stutz, wir setzen die zusammen und die läuft nicht. Ja, genau. Bam. Es macht nur Bam. Es ist Öl drin. Wir haben die verschiedenen Wasser, die reingehören, Schmiermittel, alles drin. Ich vergleiche das mit uns als Gemeinde, dass die es noch nicht verstanden haben. Es ist alles drin, voll. Es kann laufen, Strom voll da. Das Ding funktioniert nicht. Wir haben alles müssen auseinandernehmen. Alles putzen. Wir haben keinen Fehler gefunden. Wir haben es wieder zusammengesetzt, laufen lassen und die Maschine läuft. Was war der Grund? Es war verdreckig. Der einzige Grund war das Verdrecken. Die Maschine kann produzieren. Für mehrere 100'000 Franken die Woche produziert die jetzt wieder. Was war der Fehler? Es hat Dreck drin gehabt. Wir hätten können die Maschine putzen von außen. Wir hätten sie können fiddeln, mit Glanzmittel behandeln. Wir hätten können arbeiten vor dieser Maschine. Wir hätten können singen, segnen, alles Mögliche. Die Maschine wäre nicht zu laufen gekommen. Warum nicht? Weil es Dreck im Getriebe gehabt. Wenn es Erweckung gibt, ist das immer etwas, das oben anfährt. Die Stege wird immer von oben abgewischt. Ja, lacht nicht, das ist so. Also den Stifter bringst du das noch bei. Es ist am Reich Gottes, an uns angesetzt. Entweder schnallen muss, dass wir einen Raum von der Buße brauchen zur Umkehr. Sonst wird die Erweckung überall stattfinden, aber nicht in unseren Herzen. Das ist meine feste Überzeugung. Wir müssen umkehren. Wir können 100 Erweckungsgebete haben in der Schweiz. Wenn kein Raum da ist, wo man Buße tun kann, dann ist Erweckung nicht verstanden. Erweckung heisst immer Umkehr. Umkehr zu dem Glauben der Väter. Umkehr zu dem, was wir in Gottes Wort haben. Umkehr zu den Frauen und Männern, die uns vorausgegangen sind. Die schon lange vergessen sind. Umkehr heisst, hinsitzen und sagen, Herr, das, was wir heute Morgen gehört haben, zu fragen, wo stehe ich, Herr, dass du mich kannst neu reinigen. Er liebt euch das, er liebt euch trotzdem. Er liebt euch trotzdem. Ihr seid nicht ungeliebt von dem, wegen dem. Aber Jesus hat nie gerufen, lasst euch retten und wartet dann, sondern er hat uns immer die Nachfolge gerufen. Und in der Nachfolge, wenn eine Maschine funktionieren kann, heisst, der Dreck muss weg. Das wollte ich gar nicht sagen, anders will er öffnen. Aber das, was der Thomas gesagt hat, das dürfen wir nicht vergessen. Lassen das daheim nochmal. Immer wieder. Weil das muss uns jetzt die nächste Zeit, in 2 Jahren mindestens begleiten, bis der wirklich da ist. Amen. Gesegnete Leiter, eine gesegnete Gemeinde. Ich freue mich. Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Und jetzt übergebe ich meiner Frau.
Ganz früher, an Ostern, am Morgen, bin ich rausgegangen. Ich habe gewusst, der Matthias hat predigt und wir müssen dann auch früh los. Also muss ich früher wieder daheim sein, von meinem Gebetsspaziergang. Und ich bin fast daheim, ruft mich jemand. Und ich sehe, oh, den Mann kenne ich. Und da habe ich überlegt, drehe ich mich einfach um und wünsche schöne Ostern, weil ich muss ja zurück.
Amen.
Jetzt ist das so. Der Mann, den kenne ich. Ich bin ihm öfter schon begegnet. Er redet sehr gern. Und ab und zu habe ich mal etwas fallen lassen über Gott, über Jesus. Und er hat nicht reagiert. Nicht positiv, nicht negativ. Dann eine Woche vor Ostern treffe ich ihn nach 4 Monaten wieder. Ich habe schon gedacht, der ist gestorben. Dann sagt er, ich bin im Spital gewesen. Hat einen Spießröhrenkrebs gehabt und er wäre tatsächlich fast gestorben. Aber was ihn mehr beeindruckt hat an dem Ganzen, ist, dass er mir erzählt hat, er ist wieder gesund. Und da, eine Woche vorher, hat er gesagt, ja, er hat halt einen starken Willen. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank leben sie noch. Aber an Ostern ist etwas anderes gewesen. Er ruft mich und der Heilige Geist hat mich zu ihm geschoben, wirklich. Und dann sagt er, warum bist du so früh unterwegs heute? Dann ich denke, was mache ich jetzt?
Der Herr ist
Wahrheit sagen, mein Mann predigt. Dann sagt er, ja wo? Dann sage ich ihm Aargau und dann sagt er, ja das ist zu weit. Und ich denke, was? Dann sagt er, im Spital, wo es ihm so schlecht gegangen ist, ist eine Ärztin zu ihm gekommen und hat ihm erzählt von Jesus. Und dass es dringlich ist. Und dann hat er sie beruhigt und hat gesagt, ich bin schon nicht so schlimm. Und ihm ist eingefallen, wow, er hat einmal, wo konfirmiert worden ist, einen Pfarrer gehabt, wo auch ihm von Jesus erzählt hat und wo ihn so beeindruckt hat, dass er das jetzt noch weiß und ihn sehr hoch achtet. Das hat er der Pfarrerin oder der Frau, Ärztin, Pfarrerin erzählt. Und damit ist es eigentlich, er hat sie ein Stück weit angelassen, aber nicht zu weit. Und jetzt an dem Ostermorgen erzählt er mir das. Und dann fällt ihm ein, er ist ja schon ab und zu mal auch in der Kirche gewesen. Und jedes Mal hat ihn das angesprochen. Und ich stand da, bin innerlich am Beten, Herr, was mache ich? Und ich habe so ein Zettel ja bei mir. Und dann habe ich das rausgezogen vom Freitag. Und haben gewusst, die Ärztin hat schon alle Vorarbeit geleistet. Der vordere Teil ist schon erledigt. Ich gehe gerade auf die Rückseite, oder? Und dann haben die mit ihm das gelesen. Wenn Sie das Geschenk annehmen möchten, das Gott heute für Sie hat, dann können Sie mir das folgende Gebet von Herzen und hörbar nachsprechen. Und das, was niemand glaubt, er betet, lieber Herr Jesus, komm in mein Herz. Wir sind Tränen abgelaufen. Ich kenne den schon so lange. Er hat, glaube ich, auch halb gebrüllt, bis wir am Schluss gewusst haben, er gehört jetzt zu Jesus. Halleluja, er ist 84, heißt Oskar, das habe ich auch alles nicht gewusst. Hat er mir alles erzählt. Und was super war, ich bin daheim und habe noch genug Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe genug Zeit gehabt, wir können rechtzeitig losfahren. Also Gott ist tatsächlich auch da in der Schweiz ein Lüt. Er schafft schon jetzt.
Amen.
Nicht erst in 2 Jahren. Und er, also seine Frau, jetzt bin ich am Beten für seine Frau, dass sie das auch annimmt. und sie einfach gemeinsam können mit Jesus vorwärts gehen. Ganz kurzes Zeugnis noch vom Freitag. Ich spreche zwei Männer an und dann ist es losgegangen. Sie haben sofort angefangen zu diskutieren, ich habe fast nicht mehr verstanden. Einer auf Englisch, einer auf Deutsch, einer. Dann kommt noch ein Dritter dazu mit so einem Hund und auch er fängt gerade an zu diskutieren. Ich denke, wow, wunderbar. Und alle nicht unbedingt für uns, sondern es hat sie einfach ermutigt, jetzt zum Diskutieren. Wir haben das ein bisschen mitgemacht, dann haben wir gedacht, okay, super, wir verabschieden uns, wünschen euch alles Gute. In dem Moment kommt eine Frau. Und die Frau hat etwas sehr Beruhigendes an sich gehabt. Und dann sagt er mit dem Hund, das ist meine Frau. Und ich habe gewusst, die Frau ist irgendwie auf meiner Seite. Und dann schaut sie ihren Mann an und sagt, wo sie gemerkt hat, es geht um Gott, hat sie gesagt, ich habe dir schon immer versucht zu sagen, dass man mit dem Herz das muss, nicht über den Verstand. Interessant, sie ist aus Ägypten, er ist aus Berlin. Also zwei ganz konträre Leute. Er mit dem Verstand, sie mit dem Herz. Und ich habe gemerkt, wie sie sich wünscht für ihren Mann, dass er das versteht. Und dann habe ich gesagt, ja, da fangen wir nochmal von vorne an. Und interessant, die anderen zwei, die sind ein bisschen zurück und wir sind ein bisschen auf die andere Seite. Also ich bin nur er und sie.
Und der Hund.
Und der Hund. Und ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es hat eben hinten, hat es noch ein Gebet. Und ihren Mann hat uns vorher total angegriffen, wo wir das gesagt haben, lieber Herr Jesus, hat er gesagt, ja, das ist fanatisch und so, man kann nicht nur. Dann habe ich zu ihr gesagt, eben, wir haben das gemacht. Dann sagt er heißt Bernhard, zu seiner Frau, wette mir das beten. Und sie schaut ihn an, sie hat gar nicht traut und ich habe auch gedacht, was? Und er fängt gerade an, lieber Herr Jesus, und sie hängt ein. Und ich habe gedacht, wow, Gott ist gut, er hat ihnen eine zweite Chance geschenkt. Vielleicht schon mehr, aber in dem Moment, der Bernhard und sie haben gespürt, jetzt ist etwas anders.
Amen.
Die Situation Amen. Hat sich verändert und sie sind von der Finsternis wirklich in das Licht hineingegangen, wo nicht von Gott.
Halleluja! Halleluja! Welch ein Freund ist unser Jesus!
Ich finde das so ermutigend, dass es auch in der Schweiz noch passiert, yes. Im Spital, dass jemand die richtige Heilung weitergibt. Also eine Ärztin, hast du gesagt? Eine Ärztin. Das ist ja... Mir denkt, die Schweiz ist mittlerweile ein unmögliches Land für solche Sachen. Unmöglich. In Albanien können die von der Gemeinde jederzeit in das Spital mit diesen Leuten beten. Und die stehen nachher auf. Er hat erzählt, er hat mit einer gebetet, die hat auch ein Schlägli gehabt und hat nicht mehr laufen. Und dann hat er gesagt, ich bete mit dir und jetzt stehst du auf und probierst zu laufen. Mhm. Wie geht's? Dann hat sie gesagt, ja, schon noch nicht so wahnsinnig gut. Er hat gesagt, ich bete nochmal. Und dann hat er gesagt, hat sie gesagt, jetzt probiere ich nochmal, aber ich gehe in den Gang raus. Und ich gehe rennen. Und dann ist die dort rumgerannt und hat allen erzählt, Jesus hat gesagt, das passiert in albanischen Spitälern. Und ich dachte, das passiert nicht mehr in der Schweiz. Das ist alles zu. Darum macht mir das Mut. Mhm. Und darum ist es ja auch wichtig, dass wir eben die Gelegenheiten packen und weitergehen. Mhm. Auch noch in Klammern. Das Thema war noch die Jugend. Mhm. Und die Jugend, da haben wir auch ein schlechtes Bild. Mhm. Wir haben das Gefühl, auch die heutigen Jungen. Aber wir sollen ein anderes Bild darüber legen. Wir haben Leute, wir haben jetzt aus England, haben zwei erzählt, London und Ipswich, was die für einen Zulauf haben an Jungen. Die sagen ganz klar, die Jungen hungern nach Gott.
Amen.
Obwohl es, lasst euch nicht blenden, es sieht ganz anders aus, aber die Jungen hungern nach Gott und passen auf die Jungen auf.
Danke, Thomas. Es ist wirklich so, wenn wir im Glauben uns die Visionen von Gott geben lassen, dann ist das unsere Wahrheit. Und nicht das, was wir mit Augen sehen. Der Glaube sieht das, was wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und der Glaube Da sind wir gefordert, mehr in der Glaubenswelt zu leben als in der sichtbaren Welt. Und der, der fruchtbar ist im Glauben, der transportiert das, was er im Glauben sieht, in die sichtbare Welt. So können Zeichen, Heilige, Wunder, Wiederherstellungen, Totenauferweckungen, was auch immer passieren, können einem Länder geschenkt werden, Räume und Häuser durch den Glauben. Nicht staunen, Amen sagen. Amen. Ich bin wirklich, es ist wirklich so, was soll ich euch noch sagen? Aber ich habe noch eine Predigt. Ich hatte eine Predigt. Es ist einfach so, dass jetzt, es entsteht natürlich jetzt ein Spannungsfeld. Ich wollte das nicht zureden, aber wir haben Gottes Wort und Gottes Wort soll euch stärken, es soll uns herausfordern und wir müssen Wahrheiten von Gottes Wort verstehen, damit wir gegründet werden in der Schrift. Die Leute, die nur glauben ohne Wort, das sind die gefährlichsten Traumschläger überhaupt. Und die gibt es auch auf der Kanzel, leider. Und es kehrt mir fast den Hals, wenn ich irgendwo noch eine Internetpredigt mal hören will zu dem Thema und denke, Mann, oh Mann, ist das jetzt psychologisch, philosophisch oder hat das irgendetwas mit dem Wort Gottes zu tun? Also geht es um Gottes Wort. Die heutige Predigt ist krass. Ich habe sie überschrieben, wenn die Seele schreit, Einblicke ins Totenreich. Einblicke ins Totenreich. Mitten im Strickgespräch, wo Jesus hatte, mit den Theologen von der damaligen Zeit, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und was sonst noch dazu gekommen ist, wo sich sehr selbstherrlich dargestellt haben, wo ausgedrückt haben, ich bin es, ich habe es geschafft, ich habe das und ich weiß, wie man das Gesetz auslegt. Und ganz vergessen haben, dass der ja vor ihnen steht, eigentlich Gottes Sohn ist. Sie haben es nicht vergessen, sie haben das verdrängt. Aber sie haben gesagt, wir haben das schon im Griff. Erzählt Jesus eine Geschichte. Eine Geschichte, die kein Gleichnis ist, wie viele sagen, sondern es ist ein Tatsachenbericht und darum ist er so wichtig, von einem Vorfall, wo sich seit dem Dienstantritt von Jesus bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Geschichte erzählt hat, muss passiert sein. Und es hat sich in der Unterwelt zugetragen. An keinem anderen Ort im Neuen Testament finden wir so einen krassen Einblick in die Unterwelt, ins Totenreich, wie in dieser Geschichte, die Jesus uns hier erzählt. Im Alten Testament haben wir den Hesekiel, der ganz klar und offen darüber redet, aber im Neuen Testament finden wir das nur in dieser Geschichte so deutlich. Und ich werde die Geschichte mit euch anschauen. Es ist der reiche Mann und der arme Lazarus. Wir gehen den Text anfangs durch und nachher werde ich ziemlich frei über den Text reden und verspreche euch, ich kann nicht alles sagen, was in dem Text steht, weil die Dimensionen, die Gott uns dort auftut, mit ganzen Themenbereich, wird ein ganzes Wochenseminar hergeben. Aber ich versuche, gleich eine rote Linie zu legen, damit wir verstehen und gewiss sind, unseren Glauben, was Jesus Christus für uns tut, dass wir das nicht erleiden müssen. Also, fangen wir an. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und in kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seinem Tor, übersät mit Geschwüren von Kopf bis Fuß und begehrte sich zu sättigen mit den Brotresten, die von des reichen Tisch fielen. Sogar die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln hinweggetragen in Abrahams Schoß. Es starb auch der Reiche und wurde begraben. Als dieser nun im Totenreich war, riss er seine Augen auf, denn er litt furchtbare Schmerzen. Dabei sah er von Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Und er schrie, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, bedenke Kind, du hast dein Gutes in deinem Leben empfangen. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große befestigte Kluft, dass niemand von hier, der zu euch hinüber will, zu euch kommen kann, und niemand von dort, wo du bist, zu uns hinüber. Da rief er: So bitte ich dich, Abraham, dass du ihn in meines Vaters Haus sendest, denn ich habe 5 Brüder. Die soll er dringend und überzeugend warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber schrie: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ging, so würden sie sich bekehren. Er sprach, also Abraham sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufersteht. Und wer der letzte Vers schon richtig mit dem Herz gehört hat, der merkt, das ist vor Ostern geredet, vor 2 Wochen. Das hat er schon da versorgt, Jesus, da rein. Und er hat schon gewusst, dass auch die Auferstehung für viele nicht annehmbar ist. Und sie natürlich dann auch verloren gehen. Also, wenn wir mal die Geschichte miteinander anschauen, ich will sie ziemlich frei euch vortragen. Wir haben da einen reichen Mann. Ein reicher Mann. Es war aber ein reicher Mann, gekleidet in rotem Purpur und in kostbar glänzend weißen Leinen. Leute, das ist top war. Das hast du zum Teil tagelang nicht gesehen, wenn du in Jerusalem durch die Straße gelaufen bist. Das ist Gucci, Galbana kannst du einfach futtun. Das ist noch richtige Qualität. Er hat gewusst, und alle haben gewusst, wenn er kommt, haben sie gewusst, oh, Abstand nehmen, da kommt jemand, kenne seinen Namen vielleicht. Und vielleicht haben sogar die Pharisäer, die Jesus zugelassen haben, gewusst, über wer er redet. Vielleicht ist das noch gar nicht so lange her. Er hat sich gekleidet, man gewusst, ho. Und dann steht, er lebte in Freuden, oder wie heißt er? Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Herrlich, so ein schönes Wort. Herrlich. Er war sein eigener Herr. Er hat sich im Spiegel angeschaut und sagt: Herrlich. Herrlich. Ich bin so herrlich. Er hat nicht nach Gott gefragt. Und er lebte in Freuden. Das ist jetzt ganz lieb gesagt von Jesus. Ich sage mal ganz klar: Der hat nichts anbrennen lassen. Wein, Weib und Wellness hat er sehr schön durchgepflügt und gewusst, wie es geht. Also, das war ein Mann gewesen, ein Durchschnittsschweizer sozusagen. Ja. Christen, die treu sind, gibt es nicht so viele. Wir sind wenige in der Schweiz. Und es gibt noch viel mehr, die sich der Welt ergeben haben. Und rein vom Kapital, der Thomas hat es auch angetönt am Anfang, 100 Stutz sind für uns nicht mehr so viel. Auch für andere Länder sind 100 Stutz ein Monatslohn oder ein Wochenlohn. Und das Brot kostet einfach im Verhältnis zum Einkommen ein Drittel vom Tageserwerb. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir gehören schon ein bisschen eher in die Richtung. Und dann heisst, es war aber auch ein Armer. Mit Namen Lazarus, der Reiche keinen Namen hatte. Der lag vor seinem Tor, übersät mit Geschwüren von Kopf bis Fuß und begehrte sich zu sättigen von den Brotfetzen, die von des reichen Tisch fielen. Und sogar die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Da heißt ein Arme. Was ist ein Arme? Es gibt 2 Worte im Neuen Testament für arm. Arm, das erste ist arm, ich habe keine Arbeit, darum kann ich nicht arbeiten, darum kann ich kein Sein kommen und so bin ich arm. Und das andere ist, dass Ptochos ist, ich bin so arm, weil ich nicht kann arbeiten. Weil ich nichts, ich kann nichts bewirken. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin niedergeschlagen. Also der Lazarus hätte, auch wenn er die Welle nicht können. Und dann heisst, er ist vor dem Tor gelegen. Er ist vor dem Tor gelegen. Es war eine Distanz. Da war ein Haus mit Dächern, mit Essen und alles Mögliche. Er ist vorher draußen gelegen. Ohne Schutz. Und dann heisst es, vor dem Tor, das heisst, er war draußen, raus aus der Gesellschaft, raus aus der Freundschaft, auf sich ganz allein gestellt. Und er begehrte sich zu sättigen von den Brotfetzen, die von des reichen Tisch fielen. Ihr müsst euch das so vorstellen, Der Tisch dürfen euch nicht vorstellen wie mir. Die Herr dort mal mit Purpur und glänzenden Linien, die sind zu Tisch gelegen. Auf Küssen, und da haben sie das Küssen drunter gestopft und dann haben sie da ins Essen hineingelenkt, nicht mit Gabel und Messer, sondern haben sie und dann ist es so gegangen, dort mal haben sie noch keine Servietten gehabt. Kein Stoff serviert und kein Papier serviert. Und dann haben sie vom Fladenbrot abgerissen, haben die fettigen Hände abgetrocknet, Maulwinkel abgestopft und vielleicht noch den Braten ein bisschen entwässert. Und dann haben sie das hinterher geschoben oder rückwärts gehabt. Und die Bediensteten haben das gepackt und das in den Körb gepackt und haben das als grosszügige Gabe und gnädige Zuwendung vor die Tür gestellt. Er begehrte sich zu sättigen von den Brotfetzen, die vom des reichen Tisch fielen. Das war Abfall. Bei jedem Biss hat er gewusst, aha, da ist ein bisschen Wein dran, Beaujolais, an dem hat es ein bisschen Fett von Hühnli. Das war Abfall. Das würden wir nicht nehmen. Wir Schweizer, die so empfindlich sind, wenn jemand mit den Fingern messen ist im Restaurant, rufen wir gerade, nein, das heisst sich nicht mehr. Das war sein tägliches Brot. Und dann steht, die streunenden Hunde sind gekommen und haben seine offenen Geschwüre abgeschleckert. Der Mann war nicht nur arm, der Mann war nicht nur hingeworfen, das ist auch noch so ein Wort, er ist vor dem Tor gelegen, das heisst eigentlich, er ist hingeworfen worden, wie nasse Wäschleppen, es heisst, er ist unbeweglich dort gelegen, so wie man ihn gekleidet hat. Er war arm, hilflos, hungrig, ausgestoßen von der Gesellschaft. Und jetzt kommen noch unwüste Tiere von den Juden total als unrein geachtet und schlecken ihm die Wunder rein. Und er kann sich nicht wehren. Wir haben hier ein krasses Bild in den ersten zwei Versen, 19 und 20, von «Hei, dem geht es gut, der ist von Gott gesegnet», womit Gott überhaupt nicht will zu tun haben. Und da einen Lazarus, der am Boden liegt, zerfressen, wo wir würden sagen, hätte er überhaupt einen richtigen Glauben, der wäre doch gar nicht arm, hätte er einen richtigen Glauben, der wäre doch ganz gesund, hätte er einen richtigen Glauben, er wäre doch nicht so allein. Und dann kommt er so einen Abbruch. Und dann steigen wir ein und sagt die Bibel wortwörtlich, und es begab sich, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln hinweggetragen in Abrahams Schoß. Erst wirst du noch gerade von den Hunden abgeschleckert, hauchst aus und dann wird er nicht einfach gesagt, so, da schön bist du da, Lazarus, da vorne ist Abrahams Schoß. Nein, seine Seele ist zutiefst verletzt und er wird von den Engeln empfangen und dreht, abgeholt und dreht in Abrahams Schoß. Abrahams Schoß ist so eine Sache, gell? Das klingt ein bisschen altbiblisch-kananäisch. Ich will euch sagen, die Juden haben das schon verstanden. Abrahams Schoß, Schoß, alles menschliche Wesen. Jeder Mensch wird gezeugt durch den Schoß und geboren durch den Schoß. Haben das verstanden? Das ist, glaube ich, logisch. Sonst, wenn einer Bienli noch nicht verstanden hat, gehen wir nachher noch. Aber alles menschliche Wesen wird gezeugt durch den Schoß und wird geboren durch den Schoß. Abrahams Schoß, wer ist Abraham? Abraham ist der Vater vom Glauben. Im Alten Testament, Neuen Testament. Sein Glauben ist geprüft worden, wo Gott ihm gesagt hat, bring den Isaac mir als Opfer. Und der Abraham hat das gemacht, ohne Widerwehr. Hat nicht erst noch diskutiert, wie später die Episode Sodom und Gomorra, sondern hat einfach mal, das mache ich jetzt. Hat seinen Sohn genommen, den er geliebt hat, steht ausdrücklich. Steht an dem Altar, zieht sein Messer auf und dann fährt Gott dazwischen und sagt, nein, ich gebe dir da einen Wider, opfere ihn, ich habe deinen Glauben erkannt. Und warum hat Abraham überhaupt den Gedanken gehabt, dass er das tatsächlich durchzieht? Warum hat er sich das so festgenommen? Er hat gesagt, mein Gott, dem ist nichts unmöglich, der kann sogar meinen geopferten Sohn wieder zum Leben erwecken. Und jetzt kommt der Hammer in dieser Geschichte. Der Lazarus kommt an den Ort. Und jetzt wird es ganz interessant. Jesus hat dem Lazarus, dem Mann, dem Armen, den Namen Lazarus aus einem ganz bestimmten Grund gegeben. Lazarus ist latinisch und heisst auf Hebräisch Eliezer. Und Eliezer heisst, Gott ist Hilfe oder Gott ist meine Hilfe. Jetzt schließt sich da der Kreis. Der Lazarus ist trotz seiner Leiden, trotz seinem Alleinsein, trotz seinem Hunger, trotz seiner Ausgeschöpftheit und Verlassenheit, ist er innerlich im Glauben geboren gewesen. Er hat den Gott angebetet, den Gott Israels. Er war ein Geborener gewesen im Glauben in Abraham. Und darum hat Gott ihn von den Engeln abholen an den Ort von denen im Totenreich, die gerettet sind. Ganz anders sieht es für den reichen Mann aus. Ehemals reiche Mann, muss man jetzt sagen. Von ihm heißt es einfach, es starb auch der Reiche und wurde begraben. Shit happens. Er hätte am liebsten gesagt, aus die Maus vorbei. Aber was Gott schafft, hat Ewigkeitswert. Und das Leben, das er uns geschenkt hat, das seit der Schöpfung über Generationen zu Generationen weitergegeben hat, das ist das gleiche Leben, das durch alle Menschen weitergeht. Ist nicht einfach fertig. Gott hat genau gesagt, was er vorhat. Und im Gegenteil zum Lazarus, wo empfangen wird von den Engeln, geht der reiche Mann irgendwie durch die Wand durch, während oben die Erben sich freuend und irgendwie bombastische Beerdigung vorbereitet, knallt er in eine Wirklichkeit, die er sich nicht hätte vorstellen können. In eine absolute Verlorenheit. Und es heißt dann, und als er im Totenreich war, riss er seine Augen auf, denn er litt furchtbare Schmerzen. Da sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und in dem Moment hat er gewusst, es ist richtig, dass ich da bin. In dem Moment ist die Wahrheit offenbar vor seinem Herz, wer er ist. Was er gemacht hat. Und bitte, Leute, passend auf, jetzt nicht denken, reich gleich böse und arm gut und Gott wohlgefällig. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es wird immer die Schweiz angeschnitten, als ob wir das Problem mit Geld haben. Das ist da nicht das Thema. Und wenn man sich noch vorstellt, dass der Abraham zu seiner Zeit einer der reichsten Leute ist vom ganzen Planet, dann geht das schon gar nicht auf. Gott segnet die Reichen, die ein Herz bei ihm hat. Und ich sage euch, wenn der Reiche, der ohne Namen bleibt, ein Herz gehabt hätte wie der Lazarus, er wäre in Abrahams Schoß gewesen. Die hat einen Gruppenkuschel gemacht mit dem Abraham. Das wäre eine Riesenfreude gewesen. Mal, das ist so. Das ist ganz wichtig. Für den Reichen ist da etwas zusammengebrochen. Absolut, das ist am Arsch. Er hat gewusst, die Schmerzen, ich bin zu Recht da. Und dann sieht der Abraham und der Lazarus von fern und dann schreit er, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass die Spitze seines Fingers ins Wasser teuchelt und mir die Zunge kühle. Denn ich leide furchtbare Pein oder Schmerzen in diesen Flammen. Fegfeueralarm, Fegfeueralarm, Fegfeueralarm. Nein, das hat mit dem Fegfeuer überhaupt nichts zu tun, obwohl das auch immer wieder angezogen wird. Was sind die Flammen? Die Bibel sagt an verschiedenen Orten, was es mit den Flammen auf sich hat. Es brannte in unserem Herz. Es hat uns bewegt, unsere Seele brennt, wo wir deine Worte gehört haben. Und das Brennen, das hier angesprochen ist, das kommt auch vom Inneren. Das ist ein Gewissen ohne Rand und Band, wo jetzt alle Freiheiten hat, jemanden zu märtyren, wo es überhaupt geht. Ein Gewissen, das nicht mehr kann durch Denkmodell oder irgendetwas unter den Tisch gehalten werden, sondern wo frei gelassen wird, die ganze Zeit sagt, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du eine Chance gehabt, Gott kennenzulernen, da hast du eine Chance gehabt, da und da und da und da und da. Und du hast es nicht gemacht. Und jedes Mal, wenn es kommt, ist es ganz frisch, als ob es noch nie da wäre. Es ist wie wenn ein Autofahrer viel schnell fährt, auf dem Zebrastreifen das Kind tot fährt und ihm eine Welt zusammenbricht und er weiß, ich habe das gemacht, ich bin schuldig. Die Polizei weiß, er ist schuld, die Augenzeugen wissen, er ist schuld. Schuldig, schuldig, schuldig. Wissen ihr, was in so einem Mann los ist oder so einem Autofahrer, wenn das Gewissen aufkommt? Warum bist du nicht 5 Minuten früher gefahren? Hättest du auf deine Frau gelassen? Wenigstens einmal. Wärst langsamer gefahren. Und immer müsste der Autofahrer sagen, du hast recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Aber die Schuld, die Schuld. Also wenn hier von der Flamme geredet wird, ist das ein losgelassenes Gewissen, das Verdammnis bringt. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind erst im Totenreich, das ist der Vorhof von der Hölle, das ist noch nicht die Hölle, das ist nur das Totenreich. Und sie haben keine Ruhe, darum leidet er und ruft nach dem Lazarus, dass er, oder nach dem Abraham, dass er den Lazarus seine, ein Stückchen seinen Finger in Wasser einzutauchen und in die Zunge kühlen. Was hat das zu bedeuten? Wasser. Wasser gleich Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. In dem reichen, vormals reichen Mann war kein Leben mehr. Wasser ist das Wasser von Gott, wo uns auch verheißen wird im Heiligen Geist. Wasser ist etwas, ein Lebensstrom, der von Gott kommt. Das war bei ihm abgeschnitten. Er war am Ort der verlorenen Seele. Und er schreit jetzt, dass der Lazarus ein Tropfen, ein Mikro, 10 Milliliter, nein, noch etwas weniger, mitnimmt, um ihm die Zunge zu kühlen. Zunge. Wozu ist die Zunge da? Die Pharisäer haben das gewusst. Zunge heisst Gott loben, Gott anrufen, Gott anbeten, Gott um Hilfe bitten. Das hätte er nicht mehr können, weil er abgeschnitten worden ist von irgendeiner Möglichkeit, Gott zu rufen. Und er hofft, dass wenn der Lazarus mit einem Tröpfchen Wasser seine Zunge berührt, dass er noch einmal kann um Gnade fliehen kann. Noch einmal kann um Gnade fliehen. Es ist natürlich falsch, den Abraham anzurufen. Abraham, der kann sich erbarmen, wie er will, das nützt nichts. Vater Abraham, erbarme dich. Wir kennen das von Bartimäus, wenn er ruft. Rabuni, erbarme dich. Das war der Adressat richtig, Jesus. Aber er hat gewusst, wo er ist. Er hat versucht, einen Mittler zu finden. Abraham, erbarme dich. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und darum sagt auch der Abraham zu ihm, bedenke, das Gute, das du in deinem Leben empfangen hast, und das ist jetzt nicht das Gute gemeint, der Reichtum, sondern die Haufen Chancen im Übermaß. Du bist im Volk Israel gewesen, du bist ein Jude, du hast alles gehabt, um Gottes Erkenntnis zu haben. Du hast alles gehabt und hast gesagt, ich brauche es eigentlich nicht so. Oder ich mache mir meine Gesetze schon noch drüber. Hat Gott nicht gefunden im Volk Gottes. Wie viele Christen gibt es, die um Gott alles wissen? Wie Daniel auch erzählt hat, ja, ein bisschen Gott, ja, oh ja, ganz Ostern gemeint. Am Weihnachten vielleicht der Pfingsten lasse ich aus, da bin ich weg. Das funktioniert nicht. Und es wird diesen Leuten später mal, die so gelebt haben, im Totenreich durch das Gewissen jagen. Warum habe ich nicht auf den Vater gelassen? Warum habe ich nicht auf meinen Onkel gelassen? Warum habe ich nicht auf meine Kinder gelassen? Und dann hörst du die Gespräche. Du bist ja, das ist ja alles, was wir von Gott gehört haben, das ist unserer Seele aufgespart. Es gibt kein Vergessen, kein Wort, das gesprochen wird, ist verloren. Es ist nur verdeckt. Und wenn das offenbar wird, werden wir unserer Schuldigkeit bewusst. Am besten noch in dieser Welt. Denn der lebendige Mensch hat gesagt, es ist einmal sterben und dann kommt das Gericht. Nicht gerade sofort, erst geht ins Totenreich, aber es kommt dann schon. Also der Reiche hat einen Weg gesucht, zurückzukommen. Abraham hat ihm geantwortet und gesagt, du hast so viel Gutes empfangen, immer wieder. Und der Lazarus hat trotz unermesslichem Schmerz, unermesslicher Armut, hat er an seinem Glauben an Gott festgehalten. Ach, den Glauben wünsche ich mir auch in unserer Zeit ganz neu. Ganz neu. Dass wenn etwas nicht gerade klappt, dass man nicht an Gott zweifelt, sondern dass man sagt, hey Jesus, du bist so treu. Nur schon, dass ich leben darf, ist Gnade. Ich halte fest an dir. Du bist mein Held. Du bist mein König. Ich folge dir. Und dann hat Abraham noch etwas angefügt. Das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht in dem Text. Das ist deutlich genug. Aber dann kommt so ein Ich weiß nicht, wie er so es eingefügt hat, aber es ist mir heute schon klar geworden, wieso. Dann sagt er, und überdies besteht zwischen uns und euch ein großer, tiefer Abgrund. Dass niemand von hier, also von Abrahams Seite, der zu euch hinüber will, zu euch hinüberkommen kann, niemand von dort, wo du bist, zu uns hinüber. Abgrund. Das heißt im Griechischen Abyssos, die große Furche. Boah, buh. Und genau so ist es auch. Die Trennung zwischen den Geretteten, gestorben sind und gerettet sind, und denen, die verloren sind und später in Verdammnis gehen, ist eine tiefe Gruft, ein tiefer Abgrund. Und in der Vorstellung, in der orientalischen Vorstellung, ist der Abyssos ein ganz, ganz blöder Abgrund. Weil, wenn ich denke, ich bin auf der Seite der Verlorenen, ich mache einen Sprung, ich gehe nicht rüber. Der Abyssos ist ein lebendiges Wesen. Also wenn du 30 Meter weit gumpen und du bist so gerade am Fliegen, dann wird der Abyssos gerade 30 Meter weiter. Er lässt dich nicht über. Er lässt dich nicht über. Und wenn du Leiter stellst und schiebst sie raus, jeden Meter, den du rausschiebst, zum Überkommen, wird der Abyssos grösser. Unüberbrückbar, unüberwindbar. Und dann gibt es die Leute, ja, ich kann ja durchsteigen. Das ist eben auch so. Der Abyssos, je tiefer du steigst, je tiefer wird er. Du kommst immer wieder oben an. Es ist verrückt. Die Trennung. Und darum ist es so wichtig. Das Leben an sich in dieser Welt ist Gnade, Jesus Christus zu finden. Für alle Menschen, die nicht in diesem Leben Jesus Christus kennenlernen, die nicht in diesem Leben sich retten lassen, gibt es nachher keine Rettung mehr. Das war deutlich. Das hat der vormals Reiche gehört und muss ziemlich verklopft sein. Ich denke, dass da ein Moment Funkstille war. Und dann hat sich der Reiche nach einem Moment besonnen und hat dann gesagt, oh, ich habe noch einen. Ich hätte noch eine Möglichkeit. Und hat gerufen, so bitte ich dich, Abraham, dass du ihn in meines Vaters Haus sendest. So eine missionarische Aktion, verstehst du? In meines Vaters Haus sendest, denn ich habe 5 Brüder. Dass er sie dringlich und überzeugend warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Also da muss man schon sagen, das ist schon ein Schlauling. Jetzt ein missionarischer Eifer. Wer kann schon gegen Mission sein? Wer kann schon dagegen sein, dass... Der Vorschlag war, ein Toter wird wieder zu den Lebendigen aufgestiegen und soll dann missionieren. Auch das klappt nicht. Das ist Gott. Jesus hat gesagt, das ist unser Auftrag für die Gemeinde, solange wir leben. Und nachher sind wir erlöst von dieser Qual. Nein, aber ein Toter, nein, so klappt es nicht. Und ich denke auch, so viel Großmut und Freimut traue ich dem Reichen gar nicht zu. Das ist ein Reicher gewesen. Der hat gewusst, wie ein Futter muss verteilen, dass er auf seine Rechnung kommt. Ich denke mir eher. Durch das, wenn jetzt seine Verwandtschaft, seine 5 Brüder zum Glauben gekommen wären, dann hätte er das Gegengewicht gehabt auf der anderen Seite. Und hat sich ausgemalt, dann hätte er vielleicht noch mal eine Chance. Könnt ihr dem Gedanken folgen? Das nennt man Kriegsführung. Auf höchstem Niveau. Ich weiß nicht genau, ob es so war. Aber ich, so wie ich den reichen Mann, wie ich den erlebe in den ersten Versen, dann ist er mit allen Wasser gewaschen und hat irgendeinen Weg gesucht, um auf die andere Seite zu kommen. Und dann Abraham ganz kurz und klar sagt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen es hören. Mose und die Propheten, das sind die, die in den Schriften Gottes Ratschluss gesagt haben, dass Gott Menschen liebt, dass Gott Regeln hat, wie man ihm begegnen kann. Die Propheten haben gesagt, da kommt noch jemand, der alles gut machen wird. Und die sollen sie hören. Mose und die Propheten. Und dann hat es dem vormals Reichen den Nucki abgetatscht. Wenn ihr nämlich das vom Griechischen könntet verstehen. Und er schrie, nein, Vater Abraham. Nein, Vater Abraham. Wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie sich bekehren. Das ist der Abraham, der Vater des Glaubens, der Schoß, den er wollte, ganz schön abputzt. Er hat gesagt, nein, Vater Abraham. Nein, Vati. Nein, ich habe recht. Genau so war es. Ich sage dir schon, wie es geht. Du lässt etwas aus, wenn du das nicht probierst. Und dann sagt Abraham, hören Sie Mose und die Propheten nicht? Werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufersteht? Und das ist so für mich faszinierend, was Jesus in diesen wenigen Worten, ich habe viel mehr daraus gemacht, da reingepackt hat, dass er noch seine Auferstehung da reingepackt. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufersteht. Kommen wir zum Schluss. Wir sind erlöst. Das darf aber nicht einfach nur eine Botschaft sein, wo du jetzt für dich hörst. Wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, dann darfst du heute wissen, es ruft nicht nur Mose und Propheten nach einem Leben mit Gott, sondern heute haben wir Jesus Christus, der auferstanden ist. Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gesagt, das Blut hat uns erlöst. Wir haben freie Zugang, wir haben sogar in diesem Leben schon die Chance, Gott als Vater kennenzulernen. Also wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, ist das ein großer Ruf, dass du Jesus in dein Leben einlädst, dass du zu denen gehörst, die nicht einmal mehr zum Abraham kommen. Weil ich kann euch sagen, unterdessen ist etwas passiert, wo Jesus im Totenreich war, er war nämlich nicht unten gewesen. Hat er die auf dieser Seite der Geretteten gefangen sind vom Totenreich, hat er mit sich geführt in himmlische Regionen. Also wenn heute ein Christ stirbt, dann kommt er nicht mehr ins Totenreich, sondern er wird direkt in himmlische Regionen geführt. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Das, was Jesus oder was Gott verheißt, das passiert jetzt in dem Moment immer mehr und immer wieder. Und alles, was Gott verheißt hat, tritt ein. Und Jesus hat das Totenreich mit sich genommen. Und der Abyssus wirst du nicht einmal sehen und hat die ganzen Gläubigen, die dort mal gewesen sind und die jetzt im Glauben für den Herrn sterben oder im Glauben sind, wird er mitnehmen, direkt abgeholt von den Engeln in himmlische Regionen. Ist das nicht etwas? Halleluja. Amen. Schaut, es gäbe zu dem Text noch viel zu sagen. Aber ich denke, die Botschaft ist durchgekommen. Wir haben einen grossen Auftrag. Es ist dringlich, lasst euch nicht hetzen, über allem steht Gottes Liebe. Niemand soll rausgehen missionieren, der nicht erst in der Gegenwart Gottes war. Niemand soll jemanden drängen, etwas zu tun, wenn er nicht selber in Gottes Liebe ist. Alles andere wäre blinder Aktivismus. Aber was raussticht aus dieser Geschichte ist der Lazarus mit seinem Glauben trotz. Amen. Das war die Predigt. Die Botschaft geht weiter, das sind ihr. Und ich freue mich, dass ich mit euch unterwegs bin. Amen.